Erleuchtung kann jeder. Es ist schön, dich zu sehen. Euch beide zu sehen ist natürlich doppelt schön.
Ja. Ja, hallo, liebe Zuschauer, lieber Christian, liebe Yvonne, herzlich willkommen zum Interview. Schluckt nach Jahren haben wir die Freude, dich mal wieder zu interviewen. Und zwar, du hast ein Buch geschrieben, also du hast ja früher schon Bücher auch andere geschrieben, aber jetzt hast du noch mal eins geschrieben, ich glaube, ein dir ganz besonders wichtiges. Vielleicht kannst du es mal in die Hand nehmen, so.
Ja.
Okay. Sag mal, wenn du es so in dir so fühlst, was hast du für ein Gefühl dabei?
Es fühlt sich ziemlich glatt an, noch ganz unbenutzt, ungelesen. Es wartet darauf, dass es einen Leser findet, weil das ja der Sinn dieses Buches ist. Und das Buch wäre natürlich sehr bekümmert, wenn es da zwar ganz sauber, aber ganz ungelesen herumliegen würde. Also, es wartet auf einen Leser. Eine Leserin vielleicht auch, entweder oder. Es ist schön, dass es fährt. Es fühlt sich sehr rund und sehr gut an. Also der Buchrücken ist ein bisschen rund, aber jetzt metaphorisch gesprochen, fühlt es sich sehr rund an, ich habe noch in kein vorhergehendes Buch so viel Energie reingesteckt wie in dieses Buch. So viel Energie, um wirklich das Wichtige klar unterzubringen. Ich bin ganz sicher, es ist das bisher beste Buch, was ich geschrieben habe, und ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Buch von dieser Intensität nochmal hinkriegen werde. Also, oder ob es überhaupt nötig ist. Vielleicht höre ich jetzt auch auf. Nein, ich höre nicht ganz auf. Ich schreibe ein Buch über Johannes Tauler, aber das ist ein ganz anderes Thema, und insofern, ja.
Ja, und an
Ja.
Gefühlen ist da auch Freude oder Stolz oder
Oh, Stolz ist da nicht. Nein, Stolz ist da nicht. Nein. Freude. Es ist ein sehr starker Wunsch, dass das Buch sich verbreitet, und zwar über die bisherigen Gruppen von spirituell interessierten und suchenden Menschen hinaus. Also das ist der Wunsch. Und insofern habe ich gerade gedacht, fühlt sich das noch nicht als Freude an, weil das Buch zu schreiben war sozusagen erst der erste Schritt. Dass es jetzt fertig ist, ist ja vielleicht die Halbzeit, wenn man so will, weil alles hängt davon ab, wie viel es gelesen wird. Wenn es nur in den spirituell, in den Kreisen, die sowieso bewusst sind, und für die ist es auch hilfreich, weil ich bin ganz sicher, dass noch nie so viel Klares über Erleuchtung selbst geschrieben wurde. Also da bin ich ganz sicher. Ich habe neulich habe ich 1.000 € ausgelobt, falls jemand, und ich habe das nicht unernst gemeint, falls jemand irgendwo findet, dass über Erleuchtung, nicht über Spiritualität als Ganzes oder irgendwo, sondern über Erleuchtung, ähnlich Klares und Überzeugendes und Zusammenhängendes geschrieben ist, würde ich für das Auffinden dieses Buches 1.000 € 1.000 € ausloben. Also der würde 1.000 € kriegen. Und
Der das Buch findet.
bitte?
Oder der das Buch findet oder der es geschrieben hat.
Ja, nein, der ein Buch findet, wo ähnlich viel und Klares und Überzeugendes über Erleuchtung geschrieben wurde.
Weil ich habe vor Jahren mal jemanden interviewt. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Ich komme gerade nicht drauf auf den Titel. Der hat auch ein sehr umfangreiches Buch über Erleuchtung geschrieben. Ich habe es auch gelesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, wie umfangreich das war. Aber das war auch
es kommt
schon
nicht um den Umfang an Seiten an, sondern es kommt an auf zusammenhängende Erklärung, was Erleuchtung ist und wie man hinfindet. Diese beiden Fragen. Weil das ist, was in dem Buch beantwortet wird. Was ist Erleuchtung? Und da habe ich ganz sicher einige auch neue Themen und Antworten gefunden, die dann zusammengenommen eine ziemlich schlüssige Erklärung und Darstellung geben, was Erleuchtung ist. Und natürlich die noch wichtigere Frage, wie findet man hin? Was kann man selbst tun, wo Erleuchtung ein Geschenk ist und Gnade ist und wie man es auch immer nennen will, etwas, was einem widerfährt. Aber was kann man selbst tun, dass es geschehen kann, dass es immer wahrscheinlicher wird und dass man dann in diesen Prozess hineingezogen wird, der dann Erleuchtung zum Ergebnis hat. Also die beiden Fragen müssen beantwortet werden. Und wenn du da was findest,
ich schicke dir den Link zu diesem Buch. Ich schicke dir den Link zu dem Buch, wo ich denjenigen Uwe Lilienthal war das, ich glaube 2018 interviewt habe zum Buch. Dann kannst du selber entscheiden, wie das Buch ist oder.
Wenn da vieles drinsteht, dann bedeutet das, dass ich vieles lernen will und lernen werde und weil ich lernen will. Und dann hast du dir die 1.000 Euro verdient. Das ist gar keine Frage.
Ja.
Da werde ich dann nicht herumreden und mich drücken und so. Das werde ich dann nicht tun.
Ja, gut.
Ist das ein zeitgenössischer Autor? Aber das werde ich ja alles sehen.
Ja, klar.
Ja, ja. Ja, du hast ihn interviewt, ja, wie wäre es sonst möglich?
Ja.
Gut, gut.
Du, fangen wir mit dem Titel an. Erleuchtung kann jeder. Das wird bei mir nicht so richtig gezeigt. Dass der Titel ist der, hast du den ausgesucht oder wie ist der zustande gekommen?
Nee, das war eine Idee des Verlages. Der Verlag ist auf mich zugekommen und das ist der Verlag Gräfe und Unzer, wir sehen andere Verlage, der Joachim Kamphausen Verlag hat im Dezember aufgehört. Das ist furchtbar. Der Kamphausen Verlag war in Deutschland der spirituelle Verlag überhaupt. Und es war ja nicht nur der, es war eine ganze Verlagsgruppe, Lüchow und andere Verlage, auch eine ganze Verlagsgruppe, die aufgehört hat. Und das ist natürlich eine Tragödie. Der Verlag Gräfe und Unzer wiederum hat jetzt vor einigen Jahren eine spirituelle Sparte überhaupt erst angefangen. Und so in dem Kontext sind die auf mich zugekommen und haben mich gebeten, ob ich nicht zu dem Thema ein Buch schreiben könnte. Und das habe ich... das habe ich dann mit Freunden gemacht. Habe ich anderes zurückgestellt und habe ziemlich lange daran gesessen, habe auch einige Sachen noch wieder neu geforscht, auch über die Geschichte von Erleuchtung. Manches hat mich da ziemlich überrascht. Und und so ist ein sehr gutes Buch entstanden. Also es ist ein Buch, wo man das auch zum ersten Mal meine Arbeit vollständig darstellt. Viele, die jetzt das Interview nicht zum ersten Mal von mir hören, kennen die 7 Schritte zum Aufwachen oder 7 Schritte zur Erleuchtung. Ich verwende seit einiger Zeit wieder das Wort Erleuchtung und nicht mehr Aufwachen. Das hat 2 Gründe. Das Wort Aufwachen ist inzwischen so breit besetzt von allen möglichen, Wer sich einer Impfung verweigert, gilt schon als ein Aufgewachter. Also einer Corona-Impfung meine ich jetzt. In dem Raum wird Aufwachen inflationär benutzt. Keiner weiß mehr, was das wirklich ist. Und dann hat es noch ein zweites Moment gegeben, nämlich, dass ich mich noch vollständig oder noch mehr als vorher so im Rahmen unserer westlichen Kultur und auch unserer westlichen Traditionen fühle, als ich das nicht immer schon getan habe, aber noch irgendwie noch bewusster und noch auch offensiver und selbstverständlicher in dieser abendländisch-westlichen Tradition mich fühle und darauf beziehe. Und der Erleuchtungsbegriff ist eben der westliche Begriff und nicht der indisch-chinesisch-östliche. Und insofern habe ich es dann nicht nur, weil das Wort Aufwachen so inflationär benutzt wird, sondern kam mir das dann sozusagen auch gelegen.
Ja, jeder kann Erleuchtung, also unter können versteht man ja eigentlich,
ja.
Also man kann etwas machen.
Devaseto, das weißt du aber, dass das ein provozierender Artikel ist, um die Menschen ein bisschen, ja, das ist klar, das musste ja auch kommen, dass nämlich jeder kann alles dafür tun, dass Erleuchtung geschieht. Meister Eckhart ist da noch einen Schritt weiter gegangen. Meister Eckhart ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, zwar schenkt Gott das Absolute, die Erleuchtung, der Mensch kann es nicht tun. Aber wenn der Mensch genug Hingabe und sich genug öffnet, dann kann Gott nicht anders als Erleuchtung zu schenken. Wenn er es nicht täte, wäre er nicht Gott. So radikal ist Meister Eckhart, ne? Also mein Lehrer hat es oft so genannt, dass man sich für die Gnade unwiderstehlich macht. Das finde ich auch ein sehr schönes Wort. Also man kann ausgesprochen viel tun, um sich so sehr zu öffnen, so sehr loszulassen, so sehr innerlich schon gelöst zu werden, dass der Prozess, der tatsächlich dann mit einem gemacht wird, dass der dann auch wirklich einsetzt.
Also
und darum geht es sich, um das genau rauszufinden, um das zu entdecken, was ist das, was der Mensch tun kann, um in diese innere Verfassung zu kommen, dass Loslassen geschieht.
Also der, den es gar nicht gibt, der kann so offen sein, dass er quasi Erleuchtung erzwingt.
Du hast gesagt, der gar nicht ist.
Genau, den es gar nicht gibt.
Was glaubst du, wer hat den Kölner Dom gebaut? Kann ja auch, Menschen. Aber es gibt kein Ich, da gibt es ja niemand. Wer kann den Kölner Dom gebaut haben?
Ja, das braucht dafür keinen zu geben.
Das Bitte?
Das braucht keinen zu geben. Das passiert von alleine.
Oh, das sagt den Leuten, die den Berliner Flughafen gebaut haben. Das erzählt denen, dass es von alleine. Also da hättest du mal kommen müssen. Da hat dieser Kommentar noch gefehlt.
Ja, aber jetzt springen wir über verschiedene Ebenen rum, ne? Also die eine, die absolute Ebene und die menschliche Ebene, wo wir als Formen zu existieren scheinen. Es sind ja alles ganz unterschiedliche Ebenen, ne?
Genau. Und es gibt noch folgende Unterscheidung von Ebene. Es gibt einen menschlichen Organismus. Der hat mit Ich nichts zu tun. Einen menschlichen Organismus, der auch nach der Erleuchtung da ist und Dinge strukturiert, auch Dinge kreativ erfindet. Diesen Organismus gibt es. Es gibt auch tierische Organismen, die sehr viel können und sehr viel tun. Bei den Schimpansen, die haben eine intensive Sozialstruktur, die machen Allianzen gegen jemand anderen, um den und den zum Chef zu bringen. Da gab es Untersuchungen. Es hat ja genug Menschen gegeben, die mit Gorillas und Schimpansen leben in so einer Horde Forscher, die sich da einfinden. Und es gibt auch tierische Organismen, die bestimmte Sachen zustande bringen. Und menschliche, es gibt einen menschlichen Organismus, der Dinge tut, sogar Dinge schöpferisch erfindet. Derjenige, der zum ersten Mal Rollen unter den Koffer gemacht hat. Wir sind ihm dankbar, also ich jedenfalls bin ihm dankbar, dass er auf diese Idee, der hat das Rad nicht erfunden, aber der ist auf die Idee gekommen, dass man unter den Koffer, damit man ihn nicht ständig tragen muss, Rollen machen kann. Das war ein kreativer, schöpferischer Akt. Das hat ein Organismus gemacht. Dass ich, das ist dann hinterhergegangen, womöglich, ich kenne den ja nicht, und gesagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Ihr seid alle dumm. Ich bin der, der das geschafft hat. Wie stolz, du hattest vorhin gefragt, ob ich stolz bin auf das Buch. Dieser Stolz ist eine Frage des Ichs. Eine Freude über die Rollen des Koffers ist eine organismische Freude über gutes Gelingen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber dieser Organismus ist da, der diese Rollen erschafft, der die schöpferische, kreative Idee dazu hatte. Erstmalig. Jedenfalls in einer Form, dass sie auch umsetzbar war und umgesetzt wurde. Vielleicht haben andere auch schon mal gedacht, ach, wenn doch jetzt hier bloß Rollen drunter wären. Aber es gehört dann mehr dazu, um diesen kreativen Akt, ne? Und das ist der Organismus, ganz ohne Ich. Das ist zum Beispiel zeigt sich das daran. Es gab mal eine interessante Situation, da war jemand komplett dement. Der war früher Orchesterleiter gewesen und vor allem hat er Chöre dirigiert. Der wusste seinen Namen nicht mehr, seinen Beruf konntest du ihn, also wusste er gar nichts mehr drüber. Und den hat man vor ein Chor, vor ein Orchester und einen Chor gestellt. Und dann fing der an zu dirigieren. Das ist der Organismus, der in der Situation Dinge umsetzt, die aus der Situation, das ist nicht nur in diesem Menschen, sondern das ist eine Beziehung von Situation und Mensch, in der das plötzlich entsteht und dieser Organismus kann in diesem Fall sogar mit weitestgehend Fehlen von kognitiver Steuerung, kann der das erschaffen. Und diese Unterscheidung von Organismus und Ich und Persönlichkeit, die habe ich in dem Buch auch dargestellt, die fehlt mir in der spirituellen Diskussion. Die fehlt mir einfach in der spirituellen Diskussion, weil es wird dann manchmal gesagt, erst muss ich ein Ich bilden, erst muss das Ich gestärkt werden, dass es dann losgelassen werden kann. Das ist ganz großer Unsinn, weil gestärkt werden die psychischen Funktionen dieses Organismus, dass der Hindernisse überwinden kann, dass der zu seinen Bedürfnissen sich einsetzen kann, dass der Objekte wahrnehmen, dass es da eine Wahrnehmungskonstanz gibt und, dass es Fähigkeiten, Gefühl auszuhalten, Fähigkeit, auch ein störendes Gefühl, trotz eines störenden Gefühls bei einer bestimmten Handlung zu bleiben. Verschiedene psychische Funktionen, die werden gestärkt und die fallen bei der Erleuchtung nicht weg, sondern im Gegenteil, die können hinterher sich sogar noch leichter weiter entfalten. Also dieses Wort vom Ich, das erst gestärkt werden müsse und so, das wirft Organismus, das wirft innere Steuerung, organismische Steuerung und Ich komplett durcheinander und dann, wenn niemand da ist, der was tun kann, um Erleuchtung zu finden, also etwa Atemarbeit, um Loslassen mit dem Atem, das ist etwas, was der Organismus tun kann. Wenn es diesen Organismus nicht gäbe und niemand da ist, der was tun kann, um Erleuchtung zu finden, dann gibt es auch niemanden, der etwas tun kann, um einen Kölner Dom zu bauen oder einen Berliner Flughafen. Oder in Münster wollten sie auf einem großen Platz in der Stadt eine riesen kommerzielle Konzerthalle bauen. Und dann hat es aber genug gegeben in der Stadt, die dann eine Abstimmung gemacht haben und 80% haben gesagt, nee, wir wollen dieses kommerzielle Scheißding da nicht haben. Also es hat auch welche gegeben, die gesagt hat, nein, wir wollen nicht Ne? Also das sind Organismen, die Prozesse. Und was kann der Mensch tun? Der Mensch muss loslassen. Er muss in der Lage sein, den Gefühlen Raum zu geben. Er muss zurücktreten können, so dass dann niemand mehr ist, der mit den Gefühlen etwas tut. Niemand mehr ist, der mit dem, was da hochkommt, was tut. Aber um dieses Zurücktreten zu können, diese Hingabe, muss die Öffnung da sein, dass ich die Angst verliere vor den Gefühlen, dass ich fähig bin, den Atem gelöst fließen zu lassen, dass ich in der Lage bin, das Gefühl da sein zu lassen, dass die Blockierung im Körper aufgehört hat. Und das alles sind Aktivitäten, die dieser menschliche, physisch, psychisch, geistige Organismus tun kann.
Ja, das ist ja auch nicht in Frage gestellt, also jedenfalls nicht von mir jetzt eben. Ich würde sagen, aber das Entscheidende ist doch immer, ob die Gewohnheit noch funktioniert, alles auf ein Ich zu beziehen. Also alle Wahrnehmungen, alle Gedanken, alle Gefühle.
Richtig.
Das ist doch das Entscheidende.
Richtig. Naja, das ist das Entscheidende. Deswegen sage ich, da ist ein Gefühl, aber niemand mehr, der mit dem Gefühl etwas macht. Niemand, der dieses Gefühl auf sich bezieht. Aber das Gefühl ist dann da, und weil keiner mehr da ist, der das Gefühl weghaben will oder kontrolliert haben will, kann das Gefühl ganz da sein. Und wenn es ganz da ist, dann ist es in ein paar Minuten ausgefühlt. Und während dieser paar Minuten intensiviert es den Atem, den Herzschlag, die innere Bewegung, der Atem wird schneller, dann Tränen fließen, da verändert sich auch der Atem. Das alles geschieht und das alles muss zugelassen werden, damit dieses Gefühl dann ausgefüllt wird. Dadurch löst es den Organismus und dadurch findet das Loslassen statt und dadurch kann derjenige in die Tiefe sinken und schließlich in der Unendlichkeit landen. Du hast völlig recht, da ist niemand mehr, der dieses Gefühl auf sich bezieht. Aber da ist auch niemand mehr, der das Gefühl kontrolliert, abwehrt und wegschiebt. Und um in der Lage zu sein, ein Gefühl nicht mehr abzuwehren, muss man die Angst gegenüber dem Gefühl verloren haben. Das heißt, man muss sich mit dem Gefühl auseinandersetzen können, es zulassen können. Psychologen nennen das Affekttoleranz. Gefühlstoleranz könnte man auch sagen. So Frustrationstoleranz, Gefühltoleranz, das sind Dinge, das sind psychische Fähigkeiten. Und die können entwickelt werden. Und dann wird immer weniger auf sich bezogen.
Da habe ich direkt eine Frage zu dem Gefühle fühlen. Also, weil, wie du es jetzt beschreibst, hört sich das ein bisschen dramatisch an, also dass da im Körper auch was ist und so. Also wenn ich nach innen schaue und nach dem Gefühl schaue, ist das oft so, dass es einfach das Gefühl bewusst wird und dann ist es einfach nur wie eine Melodie, die erklingt und dann wieder verklingt. Also da ist, ja. Ich sehe da, spüre dann nicht unbedingt einen Zusammenhang im Körper, also Atem, der schneller wird,
aha,
dies
aha,
oder das, sondern es ist einfach nur so ein Gefühl,
okay,
was wieder verklingt.
Ich würde dich zu einem kleinen Experiment einladen, wenn du die Augen schließen würdest, nach innen gehst und dich fragst, was du fühlst und dich dann fragst, wie tief das Gefühl ist und du dann anfängst, dich auf die Tiefe einzulassen, dann würde Folgendes geschehen, dass dir mulmig würde, im Angesicht, gar nicht sehend, aber konfrontiert mit der Tiefe und der Angst hineinzufallen. Dann wird dir mulmig und dann verändert sich der Atem. Und in diesem Mulmigwerden, die Angst vor der Bodenlosigkeit, die das ist, wenn man diese Angst nicht einfach geschehen lassen kann und den Atem, die Veränderung von Atem zulassen, dann wirst du nie in der Lage sein, in die Tiefe zu sinken und dich tiefer fallen zu lassen. Dafür ist es einfach schlicht nötig. Wenn du dich aber gleichzeitig auch noch so tief entspannst, dass dieses tiefer Sinken möglich ist, ist in diesem Entspannung Gefühle von Trauer, die weggesperrt wurden, die jemand nicht zu Ende gefühlt hat, wo eine Beziehung getrennt war und ist aber weggegangen und schnell was Neues angefangen, was weiß ich, dann ist die Trauer weggesperrt. Die Trauer ist aber innerlich. Und wenn jemand sich entspannt, dann kommt die Traurigkeit hoch. Und da entscheidet sich ja dann beim Weinen, entscheidet sich, ob da ein Luft anhalten und wieder so, oder ob da ein Atem fließen kann, das entscheidet sich da. Ich meine, du bist jetzt 50 Jahre in Selbsterfahrung und innerem Training von Gefühlsauseinandersetzung schon auch. Natürlich ist das was anderes, als wenn dir da jetzt ein 30, 40-jähriger Schüler herkommt, der bisher den großen Teil seiner Gefühle weggesperrt hat, weil er Angst davor hat und sich nicht getraut hat oder auch sie anderen nicht zeigen lassen wollte oder weil er Weinen als Schwäche angesehen hat, da kommt es natürlich hinzu. Ich stimme dir zu, diese zarten Gefühle zuzulassen und loszulassen ist genauso wichtig wie die intensiven. Aber die intensiven sind genauso wichtig wie die zarten Gefühle. Und sobald du dich der Tiefe öffnest und im Hineinsinken, entweder wird es unterbrochen und das Sinken geschieht nicht, oder du bist mit der Angst vor der Bodenlosigkeit konfrontiert oder andererseits von der Angst, dich in der Leere aufzulösen, die sich da nämlich auftut. Und dann wird der Atem sich verändern und dann wird das Herz schneller schlagen und dann hängt es davon ab, ob du das alles aushältst, geschehen lässt und geschehen lassen kannst oder ob du zusammenzuckst mehr oder weniger und das Sinken aufhört, dann geht's dir auch gut, dann sagst du, oh, war gar nichts, das Sinken hat nur aufgehört, du weißt noch nicht mal weshalb, weil du noch nicht mal die Angst bewusst wahrgenommen hast, weil das Unbewusste dich geschützt hat, weil das Unbewusste weiß, dass die Angst da kommt und schützt dich, das Sinken einfach aufhört, gibt gar keine Tiefe.
Also von dem Sinken bist du ja sehr überzeugt, ne? Also dass das immer sein muss, weil da die meisten Lehrer betonen immer wieder, dass es für jeden anders ist, was passiert, wie es passiert. Und dass ein Sinken drin vorkommen muss, bist du der Allereinzige, der das sagt.
Gut. Kannst du mir einen spirituellen Lehrer nennen, bei dem überhaupt Erleuchtung in nennenswerter Zahl geschieht?
Also, das kann man insofern nicht, weil Erleuchtung ist nicht fest definiert. Also in Indien gibt es 100 Bezeichnungen, also in Sanskrit-Sprache gibt es 100 Bezeichnungen für Erleuchtung und jede ist genau erklärt. Es gibt also da ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die passieren können.
Richtig, ist egal. Und gibt es irgendjemanden, der nach seiner eigenen Definition in nennenswertem Umfang Menschen darin unterstützt, Erleuchtung zu finden? Der kann ja seine eigene Definition haben. Die kann man dann überprüfen und da kann man fragen, was steckt dahinter?
Ja, die Sache ist nur, dass den meisten Lehrern das kein Anliegen ist, das festzustellen. Wie viele Leute erleuchtet werden und wie viele nicht.
Ich will dir eins sagen. Ich glaube, es gibt keinen, der Erleuchtung gefunden hat und danach nicht die intensive Frage hat, oh, wie geht's jetzt weiter? Nach der Erleuchtung geschieht in den nächsten Jahren bestimmte innere Prozesse, insbesondere geschieht, dass der Organismus, dieser Mensch, die verschiedenen Anteile in seinem Leben, die er weggedrängt hat, die er weggeschoben hat, die er vergessen hat, in Anführungsstrichen, die er nicht haben wollte, Depressionen, die er froh war, dass sie hinter ihm sind und nicht mehr dran denken, dass nach der Erleuchtung diese Dinge auftauchen und den Menschen in entsprechende Situationen hineinbringen. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht nur bei allen Menschen, die in meinem Kontext Erleuchtung finden, auftaucht, sondern ich halte das für etwas, was nach Erleuchtung generell stattfindet. Und zwar insbesondere dann, wenn auch jüngere Menschen auftauchen, ich meine da bis zu 40, 50-Jährigen noch als die jüngeren Menschen, die in ihrem Leben noch nicht alle möglichen Lebensthemen über die Jahrzehnte bearbeitet und gelöst haben. Ich weiß nicht, ob die 70-Jährigen das haben, wahrscheinlich nicht. Menschen, die was davon verstehen, sagen, das hört nicht auf, bis das Leben zu Ende ist. So. Also, nach der Erleuchtung tauchen solche Dinge auf. Nach der Erleuchtung taucht die Frage auf, wie kann das erleuchtete Sein stabilisiert werden, sich im ganzen Leben integrieren und dauerhaft werden? So. Wenn du sagst, es gibt spirituelle Lehrer, die kümmern sich nur nicht darum, wer jetzt erleuchtet ist oder wer nicht. Wenn es da welche gäbe, dann würde er gefragt, hör mal, bei mir ist jetzt alles anders, aber was soll ich damit tun? Wie kann ich damit umgehen? Was rätst du mir? Was habe ich jetzt nach der Erleuchtung zu tun? Die werden diese Fragen stellen. Und solange es diese Fragen nicht gibt, bin ich ziemlich sicher, dass da auch nicht viel an Transformation geschehen ist. Ziemlich sicher.
Ja, ich habe im Moment das Gefühl, ich würde gerne die Yvonne mit einbeziehen, weil irgendwie die ist auch dabei. Vielleicht kann die auch aus ihrer weiblichen Energie heraus teilnehmen und was fragen, oder?
Ja. Ja, mich interessiert, ob dieses Aufwachen auch was damit zu tun hat, also wo man sich befindet, ob man sich in Indien befindet oder in Berlin und ja, so eine Art situativer Körper. Na, ob es leichter fällt, wenn ich mich jetzt in Indien irgendwie aufhalte in dieser Energie, oder ob das überall gleich möglich ist.
Mein Erleben und Erfahrung ist die, dass im Kontext meiner Retreats, meiner Sangha, wenn man so will, es zunehmend leichter zu geschieht. Das hat aber verschiedene Faktoren, aber hat auch den Faktor, dass im Retreat dann immer auch schon eine ganze Reihe von Menschen sind, die Erleuchtung erfahren haben und dadurch eine intensivere Energie da ist. Natürlich hat es damit auch zu tun. Wenn in einer Gesellschaft erleuchtetes Sein verbreitet wäre, ja, dann würde es für die anderen ansteckend sein und über das morphogenetische Felder und anderen wäre es immer leichter, Erleuchtung zu finden. Natürlich wäre das so. Aber die Atmosphäre und die Energie ist nicht das Einzige. Das, was nötig ist, ist zu wissen, wie man innerlich mit den verschiedenen Phänomenen, Gefühlen, Körperempfindungen, Gedanken, Wünschen, Bedürfnissen, wie man damit umzugehen hat, dass die Identifikation aufhört, dass das Gebundensein aufhört, dass dadurch also Hingabe möglich ist und dadurch Loslassen geschieht. Das sind Dinge, wo derjenige selbst die innere Kompetenz, wo die innere Lehrerin, der innere Lehrer sich entwickeln kann, derjenige selbst die Kompetenz gewinnt und weiß, wie er mit sich umzugehen hat und umgeht und dann hat er eine wirkliche Chance. So, also, das Beste ist, wenn Energie und Einsicht zusammentrifft. Wenn der innere Lehrer klüger wird, klarer wird und zusätzlich das Energiefeld entsprechend ist. Wenn das zusammenkommt, ist es am besten. Wenn die Einsichten und das, wie ich innerlich damit mir umgehe, wenn das unklar ist, dann kann nicht viel passieren. Ja, und diese Unklarheit gibt es überall. Die Unklarheiten gibt es so an einem Beispiel. Es wird an mehreren Stellen wird gesagt, man muss ein Gefühl annehmen, so wie es ist. Aber dabei wird in der Regel gemeint, dass man das Gefühl annimmt und den Gefühlsausdruck, den Impuls, der aus dem Gefühl kommt. Das alles wird nicht unterschieden. Die körperliche Seite des Gefühls, die seelische Seite des Gefühls, wird alles nicht unterschieden. Was es bedeutet, ein Gefühl vom Impuls zu trennen, dem Impuls nicht zu berühren, weil der Impuls in der Zeit ist. Da will ich etwas tun, um etwas zu verändern. Jeder Impuls will das. Und wenn ich diesen Impuls nicht berühre, dann habe ich das reine Gefühl. Allein diese Unterscheidung gibt es nirgendwo, sodass dann der, wie bei Osho gab es in der dynamischen Meditation die Idee, Gefühle rauszulassen, die Impulse rauszulassen, dass das befreiend ist, weil man dann innerlich ruhiger und stiller wird. Nein, das hat in Bezug auf Erleuchtung keine Wirkung, keinen positiven Effekt, weil das Gefühl in der Gegenwärtigkeit ist, der Impuls ist aber in der Zeit. Wenn ich Erleuchtung finden will, muss ich so vollständig mich auf die Gegenwärtigkeit einlassen, dass ich nicht mehr zurückkomme in die Zeit, dass ich nicht mehr etwas tun will aus dem Gefühl heraus, sondern das Gefühl so annehme, wie es ist als Gefühl. Und nur dann, wenn ich diese Unterscheidung treffe, wenn ich diese Gefühlsfähigkeit entwickle, nur dann habe ich wirklich eine Chance, in dieser Gegenwärtigkeit zu bleiben und dadurch, das bedeutet ja nichts anderes, als in dem vollständigen Verfassung des Nichttuns zu sein. Wenn ich ein Gefühl annehme und dabei nicht Gefühl und Impuls unterscheide, ja, der Impuls ist ein Tun. Das Gefühl zulassen ist ein Geschehen lassen. Wenn ich aber beides gleichermaßen da lasse, dann ist Gegenwärtigkeit und in der Zeit sein beides und dann ist Loslassen nicht möglich. Also, nochmal, es ist wichtig, dass derjenige, der Erleuchtung finden will, dass der angeleitet wird darin, innerlich die Kompetenz zu entwickeln, genau zu wissen, was er mit den eigenen inneren Strebungen, Wahrnehmungen, wie er sich verhält, welche Beziehung er da eingeht, wie er das Tun loslässt, wie er sich in den Modus des Geschehen lassen kommt. Das sind alles die Dinge, die geklärt werden müssen. Und das habe ich mit den 7 Schritten getan und das habe ich in dem Buch jetzt noch deutlicher und vollständiger getan. Und wenn es da jemanden gibt, wo viele Menschen Erleuchtung finden, ich bin der Erste, der hinrennen würde, um das zu erforschen, um herauszufinden, was es da noch zu lernen gibt. Ich wäre der Erste, der da hinrennt. Bisher hat mir noch keiner so einen Ort genannt. Und es ist, Devasetu, du wirst ja auch zugeben oder sehen, was heißt zugeben, sehen, dass die Satsang-Bewegung, dass da, wo um 2000 herum 500 Leute zusammengekommen sind, es gibt jetzt auch noch in Portugal,
Bermucci,
da sind im Augenblick sehr, sehr viele Menschen, aber das scheint mir der einzige zu sein. Bei den anderen spirituellen Lehrern scheint mir wie Ongtse Parkin, einer von den spirituellen Lehrern vor ein paar Jahren schon gesagt hat, dass die Welle von Satsang vorbei wäre und alles, der wollte ja auch in seinem Schloss eine riesen Meditationshalle bauen und das war dann nicht mehr nötig, so lange wie das Bauen gedauert hat, weil man sich jetzt im Kaminzimmer treffen kann. Bisschen überspitzt, aber im Schlosssalon, nicht im Kaminzimmer, aber im Salon reicht. Also diese Ideen, dass die Satsang-Bewegung in der Lage ist, massenhaft Erleuchtung den Menschen zu bringen, die hat sich nicht erfüllt.
Ja, die hat sich nicht erfüllt. Anders. Es hat sich einfach die Zeit geändert. Jetzt passiert ja sehr viel online, ne? Was früher nicht so war, wo auch also Satsang passiert, wo auch Menschen aufwachen, in deiner Sprache zu sprechen. Also die Leute müssen ja nicht mehr so zusammenkommen. Das ist ja heute
Nein.
alles auf einer anderen, kann man ja nicht vergleichen mit früher.
Das ist ein großer Irrtum, glaube ich. online kann viel passieren. Ich mache auch Online-Seminare und manche Seminare jetzt hybrid, sowohl live als auch online. Diese Online-Suche, also ohne einen Lehrer zu haben, der genau mit einem arbeitet und der in der Lage ist, diese innere spirituelle Lehrerin immer klüger werden zu lassen. Jemand, der sich nur informiert, der überall zuhört, was da diskutiert wird und da diskutiert wird. Erleuchtung wird er nicht finden.
Der Erleuchtung wird er nicht. Vorurteil. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle. Du, das passiert genau das, was richtig ist. Und das ist genau stimmig und auch für den einzelnen Menschen. Und das Leben strebt zum Erwachen. Ja. Und das Leben hat immer zum Erwachen gestrebt. Und das wird auch so sein. Du kommst von der Psychologie her und du hast eine ganz andere Sichtweise als andere. Das kann man nicht vergleichen. Und du wirst so Leute anziehen, die die Resonanz zu dir und zu deiner Sichtweise haben. Und das ist ganz natürlich und gut so. Aber daraus, über andere was zu sagen, halte ich für nicht sehr schlau einfach. Weil das ist alles Resonanzsache. Du sagst Sachen über Osho, du warst aber nicht bei ihm. Und Osho hat 300.000 Leuten Sanyas gegeben. Und das heißt, es waren noch viel mehr bei ihm, was da alles passiert ist. Das kann keiner überschauen. Das kann nur das Leben selber sehen.
Ja, das wird ja auch gar nicht bezweifelt, dass Osho damals eine wichtige Rolle gespielt hat. Was ich im Augenblick oder in den letzten 2 Jahren so, was mir deutlicher geworden ist, dass in der damaligen Zeit das Streben nach Erleuchtung viel verbreiteter war, dass Erleuchtung im Fernsehen eine Rolle gespielt hat, in Radiosendungen eine Rolle gespielt hat, das ist so ein Beispiel, was ich öfter bringe, 1979 fast einen erleuchteten Bundespräsidenten gehabt hätten, wenn Karl Friedrich von Weizsäcker zugestimmt hätte. Willy Brandt damals, der Bundeskanzler, hat ihn gefragt, aber der hat abgelehnt, dann wäre er Bundespräsident geworden und alle konnten sein Erleuchtetsein kennen, weil er sowohl in Radiosendungen als auch in Büchern sein Erleuchtetsein breit dargestellt hat. Ist nur so ein Beispiel dafür, aber dass 300.000 bei Osho waren, ist auch ein Beispiel davon, dass es damals einen sehr intensiven spirituellen Aufbruch gegeben hat. Und dass Osho da viel bewirkt hat, ist ganz fraglos. Aber die Frage, wodurch Erleuchtung gefunden wird. Du sagst, ach, Erleuchtung ist nicht so wichtig. Wichtig ist spirituelles Bewusstsein und es ist alles richtig, wie es ist. Ich finde es eine Tragödie, dass die Satsang-Bewegung ihre Ansprüche und ihre Wünsche und die Träume, die sie geweckt hat, nicht erfüllt hat, dass es ganz viele Menschen gibt, die resignieren, die sagen, ja, ich bin ein Stück weitergekommen, ja, das ja, aber Erleuchtung, was ich mir erhofft habe, die kommen von Lehrern zurück nach 10, 20 Jahren und es ist nicht nur bei ihnen nichts passiert, was Erleuchtung betrifft, sondern sie haben da auch niemanden erlebt, der Erleuchtung gefunden hat und die sind einfach resigniert, resigniert und richten sich irgendwie ein darauf. Also, dass da Erleuchtung selbst als, ich sag mal, der wesentliche Teil von Spiritualität, dass der so an den Rand gedrängt wird, wo wir in den 70er bis in die 80er Jahre hinein es viel verbreiteter war und dann in den 90ern und um 2000 herum mit der Satsang-Bewegung einen richtig großer Aufbruch gegeben hat, was Erleuchtung angeht. Und dass das so verschwindet. Du sagst, ist alles richtig so, es wird nie aufhören. Ja, es wird sicher nie aufhören. Aber vielleicht hängt es auch von uns ab, dass wir in der Spiritualität die Suche nach Erleuchtung aufrechterhalten und im Bewusstsein halten und nicht in Vergessenheit kommen lassen. Vielleicht hängt es da eben auch von uns ab, dass wir etwas dafür tun.
Es geht den Lehrern natürlich um Erleuchtung. Aber das muss nicht so ein direkter Schritt dazu sein. Das ist einfach, die Satsang-Lehrer, die beantworten die Fragen der Leute und helfen denen. Und es passiert so viel Berührtheit und so viel Schönheit. Und ich sehe es ja jeden Tag in unseren Live-Chats und die Zuschriften, was alles passiert. Also das sind viele, viele Menschen auf dem richtigen Weg und profitieren davon. Also ich kann nichts Negatives sehen. Tut mir leid. Und das ist nicht mehr wie früher, dass es auf einen so konzentriert ist, dass da Hunderttausende oder Zigtausende sind. Aber dafür ist die Palette der potenten Lehrer und Lehrerinnen riesig geworden jetzt, ne?
Weißt du, Eli hat in seinem Buch Folgendes geschrieben, bevor er Punjabi getroffen hat. Er hat gesagt, ich bin rumgezogen in vielen spirituellen Richtungen und ich habe viele Ashrams gefunden, zum Beispiel auch den von Swami Muktananda, die ich mir sehr intensiv angeguckt habe, Ashrams, wo erleuchtete Lehrer saßen. Aber ich habe nirgendwo erleuchtete Schüler und Schülerinnen gefunden. Deswegen bin ich weiter auf der Suche gewesen. Deswegen ist er dann weitergekommen und hat in Indien Punjabi gefunden. Und das ist, was ich von ihm mit übernommen habe. Es ist schön, dass das alles geschieht an Berührtheit, aber ich muss dir sagen, in jeder Therapiegruppe, wo es um seelische Lösen geht und um Begegnung geht, findet diese Berührtheit statt und so weiter. Wenn Erleuchtung nicht auch ein Bestandteil der Arbeit ist, finde ich das zu wenig. Und das, was Eli da sagte, weiter auf der Suche gewesen zu sein nach einem Lehrer, wo auch erleuchtete Schüler sind.
Ja, aber den was sollen die erleuchteten Schüler noch beim Lehrer? Die brauchen keinen Lehrer mehr.
Habe ich dir vorhin gesagt, nach meiner Erfahrung mit den Menschen, die Erleuchtung finden, die brauchen danach ebenfalls einen Lehrer, eine ganze Zeit lang, weil sonst passiert genau das, wo es ja auch auf Erleuchtungskongressen und in Büchern reihenweise steht, dass Erleuchtung sowieso wieder verschwindet. Der erste Erleuchtungskongress, der wurde ja auch gemacht von Schülern von mir, die haben das ja ins Leben gerufen. Der erste Sammelband, der da stand, in jedem Beitrag stand, Erleuchtung hört wieder auf und da musst du auch gar nicht so wichtig nehmen, weil hinterher ist die Arbeit genau die gleiche wie vorher. So, dieses Wiedereinschlafen ist so massenhaft verbreitet gewesen, weil danach nichts getan wurde, weil gedacht wurde, wenn erleuchtet ist, dann brauche ich nichts mehr zu tun und ich kann mich dann auch schon hinsetzen und lehren und unterrichten. Und das halte ich für falsch, beides. Insbesondere das Erste, wer nach der Erleuchtung nicht an sich arbeitet und an dem, was auftaucht nach der Erleuchtung und wo die verschiedenen Themen, Ich-Struktur wieder drohen, wach werden zu lassen, wer daran nicht arbeitet, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass es versandet, sehr, 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 sehr hoch. Und umgekehrt, wenn daran gearbeitet wird, ist massenhaft, so, dass das erleuchtete Sein dauerhaft im Leben bleibt. Das ist der Unterschied. Und mit je nachdem, wie viele Jahrzehnte jemand vorher schon an sich gearbeitet hat, natürlich muss der, wenn der Erleuchtung findet, mit 70, 80 Jahren, danach wenig tun, weil er schon alles abgeschliffen, gelöst und hinter sich gelassen hat. Aber Menschen, die so wie hier mitten im Leben sind, Beruf, Familie und Beziehungsstress und alles Mögliche haben, die müssen auch nach der Erleuchtung ziemlich an sich arbeiten. Wer da sagt, oh, jetzt ist alles in Ordnung. Ich glaube nicht, dass da viel draus wird.
Darum ist ja schön, dass es dich gibt und dass du sowas anbietest. Das passt doch alles sehr gut. Menschen, die das Bedürfnis haben und die das spüren und die Resonanz zu dir haben, für die ist das doch absolut super.
Was ich traurig finde, ist, dass viele Menschen resignieren, weil sie hingehen zu Satsang. Aber traurig finde ich auch, dass wo vor 20 Jahren oder 15 Jahren 500 waren, dass da jetzt 50 sind und bei jemandem, der früher regelmäßig 100 Schüler hatte, jetzt 20 sind und wenn da jemand Neues hingeht, ist die Gruppe total erstaunt, dass da jemand Neues kommt. Also das sind ja alle keine Einzelfälle und da ist eine Abnahme. Du sagst, die sitzen alle vom Internet und kriegen da die Weisheit jetzt. Ich bezweifle das. Ich glaube, dass ich sehe das ja auch. Man kann auch in Seminaren, die ich mache online, gibt's auch Menschen, die Erleuchtung finden. Aber die persönliche Präsenz in einem Sommerretreat, wo 200 Leute sind, können 10 bis 20 Menschen Erleuchtung finden. Und ich bin hergegangen mit der Universität, das zu erforschen, empirisch zu erforschen, dass das nachgewiesen wird, dass auch noch Jahre nach dieser Erleuchtung diese Qualitäten des erleuchteten Seins im Leben sind, in der Persönlichkeit sind und nicht verschwindet. Also da so, also die persönliche, aber das Lehrersein an sich, dieses hier einen Kongress zugucken, da ein Interview zugucken, da das und die ganze innere Verfassung mit sich arbeiten, dass der Lehrer mit dem Schüler arbeitet und mit diesem Bestimmten in dieser individuellen Weise, das ist in diesen Online-Begegnungen, ist das einfach, ist keine Lehrer-Schüler-Beziehung, die da. Manche sagen, ja, ist gar nicht mehr nötig, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es nicht mehr nötig ist. Meine Erfahrung ist auch anders. Die Menschen finden Erleuchtung, die sich auf diese Lehrer-Schüler-Beziehung echt einlassen. Nicht die, die da sitzen und sagen, das ist interessant, was der Meier da erzählt, der andere erzählt das so, das kann man aber auch bewegen, das ist jetzt auch sehr gut dargestellt. Ich meine, so jemand, der da sitzt, das wird sein Herz nicht in Bewegung bringen und berühren auch nicht. Und das wird jetzt innerlich keine Veränderung bewirken.
Ja, aber dann ist genau das, was das Leben will, so wie das Leben sich spielt. Da ist ja keiner, der, in Wirklichkeit ist ja da keiner, der was ändern könnte. Wenn das Leben das so spielt, dann spielt es das so. Und wenn derjenige, wenn das anders sein soll, dann kommt er zu dir. Und
genau.
Ja, ist doch alles.
Darum macht das Leben mit mir, dass ich jemand bin, der sich dafür einsetzt, dass Erleuchtung verbreitet bleibt, als Ziel attraktiv bleibt und als Ziel nicht verschwindet. So. Und Hoffnungen begraben werden und diese wesentliche menschliche Möglichkeit, die wesentliche Möglichkeit, nicht mehr realisiert wird oder kaum noch. Ne? Dass ich bin dafür da, so macht das Leben das mit mir, dass ich jemand bin, der sich dafür einsetzt und der sich dafür einsetzt, dass sich mehr dafür einsetzen. Da bin ich im Laufe dieses Buches Schreiben ein bisschen energischer geworden. Weißt du, ich sehe zum Beispiel, du sagst, es ist alles richtig, was es ist. Lass uns mal einen wichtigen Punkt nehmen. Die Achtsamkeitsbewegung, ne, nimmt unglaublich zu. Warum? Weil sie in das gesellschaftliche Denken hineinpasst, weil Google, Facebook und andere, Microsoft in ihren ganzen Betrieben das durchführen, Manager und Angestellte während der Arbeitszeit Achtsamkeitstrainings machen, Überall verbreitet sich das. Warum? Weil es passt zum funktionierenden, von sich getrennten inneren Menschen. Die Leidenschaften und Gefühle, das ist jetzt ein Zitat aus der Zeit, die haben wohl mal ein guter Artikel drüber, die werden eliminiert. Die werden eliminiert, weil sobald ein Ärger ist, sobald das, weiß man ja, dass man ruhig atmen muss, dass man, wenn man dann den Körper spürt, der Ärger auch schon gar nicht mehr da ist, dass man dann eine körperliche Entspannung hervorrufen kann und dann braucht man sich um die Gefühle nicht zu kümmern. Die ganze Achtsamkeitstraining wurde ursprünglich, aus dem Buddhismus kommend ja eigentlich, war ursprünglich gedacht, dass es sowohl das Fühlen als auch den körperlichen Anspannungszustand betrifft. Aber in den Trainings ist nur noch und den Ausbildungen ist nur noch diese körperliche Beobachtung, den Bodyscan, das körperliche Abchecken, das Entspannen, das ruhige Atmen ist nur noch übrig geblieben. Und dadurch ist es zu etwas geworden, was den Menschen von Gefühlen mehr trennt, als sie sowieso schon waren. Und sie müssten mehr fühlen, um den inneren Kompass zu entwickeln. Warum brauchen so viele Menschen Influencer im Fernsehen, die ihnen sagen, was sie kaufen, welches Make-up und was sie, welche Body-Fit-Übungen sie zu machen haben? Warum brauchen die Influencer? Weil sie keinen inneren Kompass mehr haben. Wenn ich mir überlege, was mir auch in den letzten Jahren erst deutlich geworden ist, die Zen-Schulen in Japan haben im Krieg komplett, ohne eine Ausnahme, haben sie den faschistischen Krieg des japanischen Kaisers voll unterstützt. Die Deutschland hat sich, und zwar wichtige Leute, haben sich um die Zen-Philosophie gekümmert, haben begonnen, Wehrmachtsangehörige darin zu trainieren, weil die effizienter, weil mit weniger Gefühle, mit weniger berührt werden, die Kriegshandlungen und die Geschütze besser bedienen konnten. Das muss man sich mal überlegen, was es bedeutet. Es ist die Eliminierung von Leidenschaften und die Eliminierung des ethischen Kompasses, des moralischen Kompasses, dass durch dieses Training von Atem beobachten, Körper entspannen, Atemzüge ruhig werden lassen, was dadurch herbeigeführt wird. Was hat es zu bedeuten, wenn in 25 Jahren die künstliche Intelligenz alles besser kann als wir? Das sagen die Wissenschaftler, die da führend sind in 25 Jahren, aber die reduzieren den Menschen natürlich, weil Erleuchtung und auch soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz kann der Computer nicht, die Rechenmaschine, aber die anderen Sachen. Was ist, wenn die künstliche Intelligenz alles besser kann als der Mensch und der Mensch hat durch dieses Achtsamkeitstraining seinen inneren Kompass mehr verloren, als er überhaupt schon den verloren hat? Was geschieht dann? Dann wird jemand, wenn jemand einen Vorschlag macht, wir sollen das und das tun, wird gefragt werden, ja, was sagt die künstliche Intelligenz dazu? Hast du das da überprüft? Die werden dem mehr trauen als sich selbst. Die werden denen auch mehr trauen als das, was Menschen sagen. Und in diesem Kontext lohnt es sich zu überlegen, was braucht der Mensch, um seine innere Autonomie, seinen inneren Kompass, sein Fühlen und sein inneres Sein tiefer entdeckt und realisiert. Und das alles ist mir wichtiger geworden im Rahmen meiner Forschung für das Buch, muss ich sagen. Ich habe so viel gelesen wie schon lange nicht mehr und auch diskutiert. Und da glaube ich, ist Erleuchtung ein wirklich zentraler Punkt, weil Erleuchtung geht nicht einfach nur mit Achtsamkeit. Erleuchtung geht mit Liebe und Hingabe, mit einer inneren Haltung, die damit verbunden ist. Da kann man nicht sich mit Achtsamkeitstraining wird man niemals Erleuchtung finden. Da ist auch keine Hingabe und keine Liebe realisierbar. Und das alles macht für mich irgendwie so ein bisschen den höheren Horizont. Und ich habe, tut mir leid, nicht das Vertrauen, ja, es wird alles so geschehen, wie es geschieht. Die Klimakatastrophe wird zunehmen. Die Menschen gucken zu, weil sie nichts tun wollen. Da sind die Dinge nicht so, habe ich nicht das Vertrauen, es wird von alleine alles so laufen, wie es laufen wird. Auf einer höheren Ebene stimmt das, aber auf einer anderen Ebene ist das, was laufen wird, auch davon abhängig, was wir, diejenigen, die dabei sind zu laufen, in welche Richtung und wie. Und für mich spielt da Erleuchtung und nicht nur als eine Erfahrung, die eine kurze Zeit andauert, sondern eine wirkliche Wesensveränderung des Menschen einen ganz zentralen Stellenwert.
Ja, natürlich wäre es schön, wenn viele Menschen, bei vielen Menschen, ich sage lieber, die Ich-Identifikation wegfallen würde und das Leben wäre wahrscheinlich schöner für alle. Schöner und leichter und friedlicher und stiller.
Genau.
Ich meine, dass bestimmte Bewegungen in Form von Wellen kommen, die mal hochgehen und mal wieder runtergehen, das ist ja auch eine Erfahrung des Lebens. Ne? Das gibt's ja in allen Bereichen, dass mal etwas mehr passiert und eine Zeit lang das mal wieder ein bisschen abebbt. Das ist normal, ne? Finde ich.
Ja, im Augenblick sehen wir mehr abebben. In Indien, die ganze indische Spiritualität nimmt ab. Die erleben jetzt praktisch Säkularisierung in allen Bereichen, wirtschaftliches Entwicklung, so wie wir 1900 im beschleunigten Umfang vollziehen die ganzen Schritte. Mit der Wirkung, dass sie wegen der Beschleunigung uns bald überholt haben. Das ist überhaupt nicht. Wer hatte das neulich, Indien.
Da möchte ich gerade gern was dagegen stellen. Das heißt nicht dagegen stellen, aber einfach so als Kontrast.
Ja.
Ein mit mir befreundeter spiritueller Lehrer, der ist gerade nach Indien geflogen und der sagt, selbst wenn die Maschine den Luftraum von Indien erreicht, dann spürt er schon den Unterschied. Das ist immer noch da. Das ist, kann
ist
zwar sein,
noch
dass
noch
weniger
da.
Menschen dafür offen sind, aber wenn das so ist, wer sind wir, die darüber urteilen sollten? Wenn das so ist, dann ist es so. Also dieser Lehrer sagt, er merkt sofort, wir sind in Indien, obwohl er hoch oben in der Luft fliegt und spürt den Unterschied, weil
Das glaube ich sofort.
Und die Menschen, die dafür offen sind, die werden das immer erfahren. Und für die anderen ist es eben nicht dran. Da kann sich jeder anstrengen, wie er will. Wenn was nicht dran ist und nicht stimmig ist, passiert es nicht.
Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ganz viele auf einmal da sind, die sagen, ja, bei mir ist Stille, oder nicht. Also mir kommt das so vor, jetzt kommen so viele neue dazu, die auf einmal scheinbar offen sind. Also das kam mir vor 5 Jahren eigentlich noch nicht so vor. Da waren es immer dieselben irgendwie, die davon geredet haben. Oder die haben sich nicht gezeigt, das weiß ich jetzt nicht.
Schön ist es.
Ja.
Schön ist es. Und in meinen Seminaren erlebe ich das, dass mehr und mehr kommen. Durch Corona hat es einen bestimmten Abschwung gegeben, aber jetzt sind in den Retreats und Seminaren mehr Menschen als in der Vor-Corona-Zeit. Und das ist schneller angewachsen, als ich erwartet habe. Aber gut. Ich mache die Erfahrung, ich auch in dem, was Menschen mir erzählen, auch Mariam zum Beispiel, die One Spirit Festivals. Also ich habe mit vielen Menschen geredet auch in dieser Zeit und ich sehe eine Zunahme von Achtsamkeitstrainings und viele verweisen darauf als spirituelle Bewegung. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass da Spiritualität noch drin steckt, oder die Menschen spirituell bewegt, sondern habe da gerade ja eine große Skepsis über die Wirkung, über die Auswirkungen auf den Menschen, der das intensiv praktiziert. Ja, umso besser, wenn umso besser, wenn ihr recht habt, dass es immer mehr werden. Ich bin da völlig an eurer Seite, der sich darüber freut. Ich habe nur meine Skepsis, weil weil es geschieht oft so, dass man in seinem eigenen Bereich ist und die Wahrnehmung auch so vom Anfang, ne? Ich habe mit Menschen gesprochen, auch Interviews gemacht und so, die wussten überhaupt nicht, dass es im Mittelalter um Erleuchtung gegangen ist. Die dachten, das wäre eine neue Erfindung. Die wussten nicht, dass das im Mittelalter in deutschen Ländern, im Rheinland, ungefähr die Hälfte der Frauen in spirituellen Gemeinschaften organisiert waren. Die Hälfte der Frauen haben keine Ahnung davon. Wenn Johannes Dauler in der Kirche eine Predigt hielt, dann hat er schon mal gesagt, unter euch werden jetzt nur eine Handvoll oder ein Dutzend sein, die Erleuchtung schon gefunden haben. Einfach so in 200 Leute so vor sich haben und ging selbstverständlich davon aus, dass es nur eine Handvoll oder ein Dutzend sein mögen, die schon so weit gekommen sind. Also da gab es einen erleuchteten Papst, der die Autorität über das Mittelalter bis 1500 gewesen ist. Das heißt so, wenn man den zitiert hat, war man immer auf der sicheren Seite. Der hat 500-600 gelebt, für den Erleuchtung ein selbstverständlicher Teil so des menschlichen Lebens und diese Suche nach dieser Erleuchtung ein selbstverständlicher Teil des menschlichen Lebens gewesen ist. Das war offizielle Sichtweise. Also da war Erleuchtung, Streben ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Wenn du da mit jemandem drüber geredet hast, der einigermaßen auch nur ein bisschen an Bildung hat, wird er sofort gewusst haben, wovon du redest. Und
eigentlich ist das auch das Selbstverständliche, oder?
Bitte?
Eigentlich ist es auch das Selbstverständliche.
Ja, eben. Und das sollte irgendwie wieder sein, dass es wird über Spiritualität so viel geredet, aber Erleuchtung, versuch mal damit irgendwo im Fernsehen oder so anzukommen, dann wird dir das weggeschnitten. Ich habe das erlebt, wo ich in einem Film zuerst 10 Minuten da sein sollte und dann hinter 2 Minuten, dann hinter eine halbe Minute und dann sind in den 10 Sätzen, die da war, aber auch kein Wort von Erleuchtung drin gewesen. Ne? So, das ist total frappierend. Spirituell will heute jeder sein, das ist, aber da ist nicht mehr so viel, oft so viel drin, wie draufsteht.
Ja, ich würde gerne nochmal zu deinem Buch zurück. Also ich habe da ganz viele eigentlich Fragen rausgeschrieben, aber es scheint mir jetzt nicht mehr so wichtig zu sein. Aber ich würde gerne allgemein was drüber sagen.
Ja.
Also ich bin sehr froh, dass ich es gelesen habe, weil du doch sehr viele unterschiedliche Aspekte und Facetten und alle Themen, die mit Erleuchtung zusammenhängen, da behandelst. Und ich würde es also wirklich empfehlen, das Buch auch, selbst für Leute, die jetzt, sag mal, mit dir persönlich jetzt nicht so eine Resonanz haben. Ich denke, dass jeder irgendwas finden kann, was für ihn neu und hilfreich ist. Also mich hat besonders das, was du über das Gefühle fühlen gesagt hast und über die Liebe gesagt hast, hat mich angesprochen. Die psychologischen Übungen eher weniger, aber da war ich nie so ein Freund von. Ich weiß nicht wieso. Aber die Menschen sind halt unterschiedlich. Ja, das mal allgemein.
Ja. Schön. Das freut mich. Ja. Vielleicht haben wir jetzt heute uns mit dem Thema, mit dem wir, das wir diskutiert haben, schlafe ich mich innerlich. Ich habe zum Beispiel so, ich habe vom ersten Teil erst eine erste Fassung gehabt, da habe ich noch mehr über die Geschichte geschrieben. Das habe ich dann in endgültigen Fassung ist das viel kürzer. Aber da war ich selbst erstaunt darüber, obwohl ich die Zeit in den 70er und 80er Jahren ja selbst noch kenne. Da habe ich aber die 70er und 80er Jahre im Kontext so bis heute gesehen und habe das wirklich neu gesehen. Ich hatte bisher das Gefühl, es wächst, zwar langsam, aber wächst. Aber dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn wir mit den 70er, 80er Jahren vergleichen, dann ist das aber erstmal alles so sehr eine Reduzierung von spiritueller Energie, spirituellen Anstrengungen, spiritueller Ausrichtung auf Erleuchtung. Irgendwie, als wenn es deutlicher ein Verschwinden von Spiritualität wäre. Gut, und vielleicht befassen wir uns noch ein anderes Mal mit so konkreten Fragen, die du jetzt inhaltlicher Art hattest, dass wir uns da zu einem anderen Zeitpunkt nochmal treffen und heute über den geschichtlichen Kontext und die augenblicklich, auch noch diese Fragen. Und dann sprechen wir über inhaltliche Fragen, die da in dem Buch ja eine ganze Reihe, du hast es dargestellt, aufgeworfen sind. Und tauschen uns darüber aus.
Ja, können wir gerne machen.
Was das Sinken betrifft, in aller Kürze, ich habe einfach Dutzende, Hunderte von Tonbandprotokollen, wo Menschen diese Erfahrung des Sinkens beschreiben, und zwar während sie es erleben. Ist keine nachträgliche Interpretation. Also, dass es geschieht, ist unzweifelhaft. Dass das Ergebnis davon eine Transformation ist, ist unzweifelhaft. Ob die in Erleuchtung oder schon vollständige Erleuchtung und wie viel dazu muss, um das zu vervollständigen, darüber kann man nachdenken. Aber zu sagen, dass es das nicht gibt, ist unmöglich. Ich meine, das ist empirisch in Hunderten von Fällen als ein spontanes Ereignis. Ich erfahre jetzt zum Beispiel häufiger, ich habe gerade einen Erlebnisbericht von jemandem, die beim Zen-buddhistischen Rahmen meditiert hat und so weiter, die aber Erleuchtung gefunden hat, genau durch ein solches Sinken, das bei ihr eingesetzt hat und das dann geschehen ist und natürlich die Zen-Lehrer nichts davon wissen wollten und verstehen konnten und so weiter. Ich habe zum Beispiel, war mal ein Buddhist bei mir in einem Satsang und er sagte nach einer halben Stunde, was ist denn mit euch los? Stellt ihr das darauf ab, in die Tiefe zu fallen? Ich sage, ja natürlich, wir machen das, um Erleuchtung zu finden. Und ich sage, wieso fragst du? Und er sagt, ja, gerade vor 2 Wochen bei seinem buddhistischen Lehrer hätte er das erlebt, dass so ein Sinken anfängt. Und da hätte der Lehrer gesagt, konzentriere dich auf den Atem und die Atemzüge, dann wird das schon wieder werden. Ne? Also ich meine, man kann nicht reden, nee, das gibt's nicht. Also das kann man nicht sagen.
Das ist auch jetzt ein Missverständnis, das sage ich zum Beispiel auch nicht.
Ja.
Also natürlich gibt es das.
Gut.
Aber dass das Voraussetzung ist und dass es bei allen so passieren muss, diese Aussage...
Sag ich auch nicht. Sag ich auch nicht.
Ist das schon geklärt.
Aber, ich sage dasselbe, was mein Lehrer Eli auch gesagt hat. Und ich sage das nicht, weil er es gesagt hat, aber ich fühle mich darin in meiner eigenen Wahrnehmung bestätigt, dass er sagt, wer ohne dieses Sinken Erleuchtung erfahren hat, da ist es in der Regel nicht so dauerhaft, nicht so stabil und er tut gut daran, nach dieser Erleuchtungserfahrung sich auf das Fühlen und auf das Sinken einzulassen, um dadurch die Erleuchtung stabiler werden zu lassen. Das ist, was Eli gesagt hat und was meiner Erfahrung mit den Menschen eben auch entspricht. Nein, es gibt Erleuchtungserfahrungen, die, aber wenn du bei den Zen-Buddhisten die umhörst, mein Gott, die sind in der Regel zufrieden damit, wenn das Satori einen halben Tag angehalten hat. Also das ist wirklich meine Erfahrung aus Gesprächen mit denen, das ist das, wo sie mit der Erfahrung, und das hat ihnen Erkenntnis gebracht, und dass sie dauerhaft in der Stille, in der Unendlichkeit sind, das erwartet bei denen gar keiner. Also sag ich mal so vorsichtig, nach meinem, also aber wiederholten Eindruck von, es hat dann auch mal eine Zen-Lehrerin in ihrem Kreis die Leute gefragt, erzählt doch jetzt mal konkret eure Erleuchtungserfahrung, und da war sie dann erschüttert. Also man kann auch anders Erleuchtung erfahren, aber mein Tipp ist,
guck mal, könnte man das nicht so sehen? Du hast eine bestimmte Ausrichtung, zum Beispiel, und da spielt das Fallen eine große Rolle, auf jeden Fall, es kommt vor. Und darum ziehst du Menschen an, für die das auch aktuell ist. Darum kriegst du jetzt den Eindruck, das müsste immer so sein.
Nein, ich sag ja nicht, es muss immer so sein. Wenn mir jemand zeigt, Mensch, hier gibt es jemand anders, der ohne Fallen nennenswert häufig Menschen unterstützt, Erleuchtung zu finden, sage ich, klasse.
Ja, aber das ist auch so eine Sache, du setzt voraus, dass es für die anderen auch wichtig ist, das zu zählen und zu registrieren.
Nein, es muss nicht wichtig sein zu zählen, aber wenn man bis zwei zählen kann, jeder, ne? Da ist es über 10, 20 Jahre bis zwei zählen. Weißt du, es ist wirklich so, ich will keinen Namen nennen. Aber es kommen Menschen, die 20 Jahre bei anderen Lehrern waren und sagen nach dem Sommerretreat, bei dir passiert hier spirituell in diesen 14 Tagen mehr, als bei meinem Lehrer in 20 Jahren passiert ist.
Ja, aber das erlebt jeder Lehrer. Jeder Lehrer erlebt es, dass Menschen zu ihm kommen, die woanders jahrelang waren und es nicht passiert ist.
Sie hat nicht gesagt, bei sich mehr passiert, sondern in der Schülerschaft mehr passiert, in den Anwesenden mehr passiert. Ne? Nicht, was sie selbst betrifft, sondern was sie mitgekriegt hat, wie Menschen sich, wie viel sie sich ändern und wie viel echte Transformation geschieht und so weiter. Das diesbezüglich, nur bei sich selbst, das da gebe ich dir völlig recht. Das kann bei jedem so oder so sein. Aber weißt du, ich beharre doch gar nicht darauf. Ich bin doch nicht jemand, der sagt, oh, ich bin der Einzige und will der Einzige sein und niemand. Nein, ich finde es furchtbar, dass ich es woanders nicht sehe. Ich finde es erschreckend, dass ich den Eindruck...
Warum schaust du überhaupt woanders hin? Warum? Was? Warum schaust du nicht einfach nur auf dich?
Wegen der Frage, welche Rolle spielt Erleuchtung überhaupt? Wegen der Frage, was kann man dafür tun, dass Erleuchtung in der Gesellschaft sich mehr verbreiten und verankern? Ich weiß nicht, ob du Professor Metzinger kennst, für den, der mit der Achtsamkeit, und das ist einer, der sich ziemlich breit macht da für säkulare Spiritualität ohne Erleuchtung, Training von nicht nur Achtsamkeit, sondern Training von Meditation, um andere Bewusstseinsformen einzuüben und. Unbedingt säkular, unbedingt ohne Erleuchtung. Das ist so jemand, der nicht schlecht, scheint ziemlich mit professoralen Würden, findet der natürlich auch im Fernsehen und so mehr schneller Anklang. Also was so geschieht in der Gesellschaft und dass Erleuchtung da ein Thema bleibt, darum kommt's mir an. Und wenn es dann Menschen gibt, die das auch unterstützen und überhaupt geschehen lassen und überhaupt dann bin ich ja nur froh und bin, kann mich, würde mich mehr entspannen und würde mein Wunsch, was zu tun in der Richtung, wenn da mehr sich dran beteiligen, dann könnte ich mich auch schneller in Rente begeben. Also ich wünsche mir, dass es mehr spirituelle Lehrer gibt, die nach wie vor sagen, ja, es kommt mir auf Erleuchtung an und Erleuchtung ist ein wichtiges Ziel der Spiritualität und wir wollen uns Gedanken machen darüber, dass Erleuchtung sich mehr verbreitet als eine Transformation, die nicht nur, weißt du, es gibt ja das eine ist Bewusstseinsveränderung, auch Eckhart Tolle schreibt das, Erleuchtung nur für ganz wenige, die meisten können nur Bewusstsein verändern, Inhalte verändern, mehr andere Generationen sehen, den Blick weiten. Das ist das, wie sich das Bewusstsein schrittweise bei den Menschen verändert. Und Erleuchtung ist nur für ganz, ganz wenige. Ich finde das zu schade. Und für die Entwicklung der Menschen und für die Sehnsucht der Menschen, die Erleuchtung wollen als eine wirkliche innere Befreiung und nicht nur berührt sein und Schritt für Schritt Bewusstseinsinhalte zu verändern, sondern diese ichlose Struktur zu realisieren und in dieser...
Ja, aber das passiert doch dauernd.
Nein, das passiert eben nicht. Darüber ist doch das Reden.
Du bist doch nicht in allen Satsangs dabei, die passieren.
Okay, gut. Du sagst, es passiert der Erleuchtung, es redet nur keiner drüber. Ich halte es für nicht zutreffend. Und bei vielen sind nur noch 10% derjenigen, wie sie vor 15, 20 Jahren waren. Das ja,
dafür gibt es dann 50 neue Lehrer mit den anderen Prozent oder mit mehr Prozent.
Weißt du, zählen sie alle zusammen, dann sind es immer noch weniger als 2005 bei Eli und Gangaji waren. Wenn du alle zusammenzählst, sind es noch weniger. Also und von Osho ganz zu schweigen. Also ich sehe da wirklich so einen abnehmenden Trend.
Und du, wenn das, sind wir halt jetzt bei der Welle mal im Abschwung.
Ja, ja.
Kann man nicht, wenn das nicht. Leben das so spielt, dann spielt es so.
Richtig.
Du, ich finde es nur bedauerlich. Das, und was das, wir was können. Ich, wir machen
und das, was ich
können. Du und
genau,
ich und
das, was ich kann, ja. Mache ich. Genau.
Ja, ich war ja im Winterretreat und für mich war das schon, also hinterher war es sehr still. Und ja. Ich denke mal wirklich, weil dieser Fokus auf die Gefühle und so, das ist für mich, war das richtig gut. Also ja. Besonders so Tonübungen und sowas, also da kann ich überhaupt nichts finden, was irgendwie nicht gut wäre.
Und die Tonübung, die ist eben basiert auf der Unterscheidung von Gefühl und Impuls. Das ist der entscheidende Punkt, der die Tonübung so wirksam werden lässt, weil im Gefühl bin ich in der Gegenwärtigkeit und da ist das Tor zur Unendlichkeit tendenziell offen. Sobald ich im Impuls bin, bin ich in der Zeit. Ich will, dass der andere jetzt gleich weggeht. Jetzt ist er noch nicht weg, ich will ihn wegschieben. Das ist in der Zeit. Da ist die Tür zur Gegenwärtigkeit, die Tür zur Unendlichkeit geschlossen. Und diese Unterscheidung an der Stelle, ja, wenn die allgemein gut würde im spirituellen Raum, dann wäre ein wirklicher Schritt weiter. Ein entscheidender Schritt weiter. Beim Fühlen, Gefühl und Impuls unterscheiden und Körper und seelisches Seite des Gefühls unterscheiden. Solche Dinge. Aber das betrifft unser nächstes Gespräch, wo wir uns inhaltlich einzelnen Fragen zuwenden.
Okay.
Ja?
Gut.
Es freut mich nach längerem, euch mal wieder gesehen zu haben und bin dankbar für dieses engagierte Gespräch, zu dem es gekommen ist. Ich habe mir vorher nämlich, habe ich gedacht, wir wollen mal gucken, worüber wir reden. Wir wollen nicht immer dieselben Sätze austauschen. Wir wollen nicht immer über dasselbe Thema sprechen. Und das ist uns gut geglückt. Ne? Und ja.
Möchtest du das Interview nochmal sehen oder soll ich bestimmte Sachen vielleicht doch raustun, wenn es um.
Ich kann einfach nur sagen, ich habe noch nie ein Interview von mir angeguckt, ich habe noch nie einen Videofilm von mir angeguckt und werde damit jetzt nicht gerade
Okay.
mit dieser Tradition brechen.
Okay, gut. Ja. Dann ja. vielen, vielen
okay.
Dank. Dann vielen, vielen Dank.
Ja,
und tschüss und schönen Abend noch.
Ja, dir auch. Ciao. Ciao.
Ciao.